Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, ihr Lieben, wir freuen uns, euch wieder willkommen zu heißen in unserer Gesprächsrunde. Diesmal zwei Damen, zwei Herren. Ich begrüße also Agnese, ich begrüße Thomas, ich begrüße Vicky. Wir freuen uns, dass wir über unser Thema heute, der wahre Josua, miteinander ins Gespräch kommen werden. Und ich möchte euch alle gleich einladen, dass wir mit einem gemeinsamen Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke für auch dieses Buch, das wir studieren in diesem Viertel, für das, was Josua getan hat damals in deinem Auftrag, was uns zum Nachdenken bringt. Und so bitten wir dich, lenk auch jetzt unsere Gedanken und gib, dass wir die rechten Einsichten gewinnen können. Im Namen Jesu bitten wir es. Amen.
Amen. Amen.
Also der wahre Josua. Ich habe da gleich einen Satz als Einleitung. Im Buch Josua heißt es hier, in der Lektion hat man den Eindruck, dass das Leben seiner Hauptfigur Josua auf eine viel größere Realität als Josua selbst verweist. Also ganz ehrlich die Frage an euch, wenn das jetzt nicht hier stünde, wärt ihr auch drauf gekommen? Und wie? Das ist jetzt die Frage. Inwieweit weist allein schon das, was wir da lesen, über Josua hinaus? So grundsätzlich.
Naja, so jetzt ganz, ganz unvoreingenommen sind wir ja nicht, nachdem wir die Lektionen studiert haben. Ja. Aber für mich ist in erster Linie das Buch Josua ein historisches Buch, was die Geschichte des Volkes Israel weitererzählt und wie Josua mit Gottes Hilfe das Volk zum Ziel geführt hat, nämlich die Landeinnahme von Kanaan.
Man könnte ja sagen, der Josua ist da irgendwie vielleicht sogar unvorhergesehen zu dieser Rolle gekommen. Denn wäre Mose nicht gestorben, wie wäre es denn dann passiert? Habt ihr uns das überlegt? Also angenommen, Mose hätte den Felsen nicht geschlagen und Gott hätte ihn nicht aus dem Verkehr gezogen als ein Exempel, weil das halt nicht hingehauen hat, dann hätte doch Mose die Landnahme geleitet, oder nicht?
Mhm. Darum hat mir auch den Eindruck, wenn man sich das Buch Josua anschaut, dass es ging ja auch schon mal um das Thema der neue Mose, dass Josua wie ein Mose vorgestellt wird.
Ja, also das
nimmt ja diese Rolle.
Ganz gewiss.
Und da sieht man durchaus dann auch nicht nur Parallelen, sondern auch einen Hinweis auf was Größeres.
Er schlüpft in die Rolle des Mose, das ist ganz klar. Ja.
Spannend ist natürlich auch, dass sowohl Josua als auch Jesus die gleiche Bedeutung haben, gleich Jeschua.
Ja.
Und das auch spannend ist, dass Josua ursprünglich ja gar nicht Josua hieß, er wurde umbenannt, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass das Gott schon alles so eingeführt hat, dass man vielleicht da auch diese Typologie auch sehen könnte.
Es passt ein bisschen zum hebräischen Geist, nicht? Die Hebräer arbeiten gern mit Assoziationen und Anspielungen und so. Das wird schon dazu passen, das ist sicher so. Lasst uns mal, obwohl es jetzt nicht Josua ist, aber lasst uns mal den Paulus hören. 1. Korinther, Kapitel 10. Und da würde ich dich jetzt bitten, Thomas, wenn du den Reigen eröffnest vom Text lesen, dass du uns diese Stelle liest, 1. Korinther 10. Ich glaube, das ist dort bis Vers, lass mich schnell schauen, bis Vers 11, denke ich.
1 bis 13 runter?
Oder sogar bis 13, ja?
Mhm. Okay, gut. Also ich beginne in 1. Korinther 10 ab Vers 1.
Danke, ja.
Hab hier die Schlachter 2000. Also ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus.
Mhm.
Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren.
Mhm.
Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt.
Dankeschön. Ja, also das ist ja eine wirklich groß angelegte Überlegung, die Paulus hier trifft. Eine groß angelegte Überlegung. Was macht er hier? Er hat eine eigene Art von Hermeneutik hier. Und die zieht er auch Punkt für Punkt durch. Können wir das kurz diskutieren?
Sicher. Also was hier öfters vorkommt, ist gerade das Wort Vorbild. Das wiederholt er. Mhm. Geht er dann auch in die Beispiele hinein und sagt bewusst, hier ist was geschehen im Alten Testament. Und das ist quasi ein Vorbild für uns. Mhm. Da kommt dann im Griechischen das Wort Typos. Darum sprechen wir hier von einer Typologie.
Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass er das tatsächlich nicht nur so grob erwähnt. Ja, das Volk Israel ist ein Vorbild für euch, oder das die Wüstenwanderung ist ein Vorbild für euch, sondern er spricht die Dinge beim Namen an. Ja, er warnt vor Götzenbilder, er warnt davor, dass man Unzucht betreibt, er warnt davor, dass man Christus versucht. Also er geht spezifisch auf die einzelnen Sachen an.
Ja, im Grunde genommen sind das ja lauter Ereignisse aus dem aus der zweiten und vierten Buch Mose-Geschichte, nicht über die Wüstenwanderung. Mhm. Das eine ist das goldene Kalb, das andere ist der Baal Peor mit dem Bileam und dann noch die Geschichte mit dem Schlangen.
Mhm. Ja, ganz interessant finde ich auch, dass er das unterstreicht, dieses Murrt auch nicht, weil das Volk Israel permanent und ständig irgendetwas zum Murren hatten und jedes Mal ihr Unbehagen über göttliche Führung zu einem schrecklichen Urteil geführt hat.
Ja, das kommt aus der Geschichte, wo sie den Kundschaftern, den beiden nicht glauben wollten. Also das sind lauter Zitate, die er kommt. Und das Zentralzitat für mich ist ja hier in Vers 4, der Fels, der mitfolgte, war der Christus. Also das ist auch interessant, weil hier auf Christus eben der Petra, der Fels bezogen wird. Das ist auch, hat auch offensichtlich eine Tradition hier. Mhm. Der Fels, der mitfolgte, ist Christus. Und wir wissen aber, das ist ja die Geschichte mit der Wolke, die er am Anfang erwähnt, nicht? Die Wolke und so weiter mit dem Meer und so, oder wo Christus eben dabei war. Gut. Was wäre dann das Typologische, wenn wir gesagt haben, Typos, nicht? Das Vorbild. Mhm. Wie würde man das jetzt, ich meine, was macht Paulus für einen Typus daraus? Und die Frage ist, könnten wir das auch heute noch machen? Das ist das Interessante. Was wäre da für uns drin, wenn wir das anschauen?
Also was er ja macht, ist, dass er immer eine Situation aus dem Alten Testament mit einer zu seiner Zeit betreffenden Situation vergleicht. Genau. Was zeigt, es gibt im Alten Testament einen Typus und wir haben im Neuen Testament einen Antitypus, also ein Gegenstück dazu. Und das aber nicht willkürlich. Das ist natürlich auch noch wichtig zu beachten, dass wir nicht sagen, okay, wir schauen jetzt einfach mal, wo könnten überall irgendwie wilde Parallelen sein, sondern dass es da halt schon spezielle Kriterien auch gibt, nach denen man gehen kann.
Ja, ist jetzt die Meinung, das ist die Frage, ist jetzt die Meinung, dass praktisch die ganze Auszugsgeschichte ein Typus ist auf die Gemeinde von Korinth?
Würde ich jetzt nicht sagen. Und vor allen Dingen die Auszugsgeschichte, das ist ja nicht von, sonst könnte man Gott vorwerfen, Gott hat das so geplant, damit er dann für Korinth was hat. Ja? Die Auszugsgeschichte.
Also das ist jetzt die Frage, wenn wir Typologie bestimmen, ist das dann jetzt eine echte Typologie? Weil echte Typologie wäre ja, entschuldigt, wenn ich das so reinwerfe, das Lamm. Mhm. Steht für Christus. Opfer Ziegenbock und Witter steht für großer Versöhnungstag. Mhm. Das ist echte Typologie. Das geht dann bis 1844, wenn man will. Mhm. Aber hier ist das jetzt Typologie.
Deswegen denke ich mir, dass es, also für mich ist die Auszugsgeschichte,
ja,
das, was das Volk Israel gemacht hat, die sind immer wieder in Sünde gefallen, sowas Ähnliches, weil der Mensch eben aus seinen Fehlern nicht lernt, weil der Mensch immer wieder denselben Versuchungen unterliegt und das ändert sich dran nichts, dass es dadurch als Belehrung, als Lehre für die Menschen aufgeschrieben worden ist. Aber wenn wir Gott sagen, vorwerfen würden, dass Gott das alles so geführt hat, dann hatten ja doch die armen Israeliten gar keine andere Chance, als das Ganze zu machen, damit die Korinther dann ein Vorbild haben. Und das passt für mich dann nicht mehr rein.
Was ist es dann? Ich stimme dir zu, Agnese, ich stimme dir zu. Ich bringe jetzt eine andere Art. Wenn man das alles Typologie nennt, dann könnte man auch sagen, das ist ein Typus für eine Kantate von Bach. Bachwerke 70, Bachwerke verzeichnet 70, Wachet betet. Da gibt es diese Arie, O Herr, wann werden wir fliehen aus dem Ägypten dieser Welt, ehe uns das Feuer überfällt. Und solche Reime werden da gedichtet. Wir fliehen aus dem Ägypten dieser Welt. Ist das jetzt eine Typologie?
Okay, also das Beispiel, was du gebracht hast, wir haben quasi das Lamm, das weist hin auf Christus, ja. Das ist quasi ein Bild, ein Typus, was hinweist auf was Größeres. Das wäre der Antitypus, da ist es klar, ja. Oder auch wenn man sich die Feste im israelischen Kalender anschaut, da sieht man auch in gewisser Weise, das erfüllt Christus als das Passahlamm und dann kommt Pfingsten, Heiliger Geist und so weiter. Hier, es ist zwar vom Vorbild die Rede und von Typus die Rede, aber es kommt mir eher so vor wie, ich nenne es mal so, wie wenn ich in einer Predigt eine Geschichte nehme und schaue, was kann ich daraus lernen für mein Leben heute. Ja? Und da sehen wir dann Parallelen. Also so wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, werden wir vielleicht auch herausgerufen, ja, aus der Welt. Und dann sind wir unterwegs in einer Wüste.
Unser Ägypten ist einfach die Welt der Endzeit, genau, oder so.
Und vor uns liegt dann das Kanaan, das wäre das Himmlische und so weiter. Und unterwegs, das ist ja das, was er dann hier anwendet, da soll halt kein Götzendienst und keine Unzucht und kein Murren und so weiter sein. Ja.
Also ich kann ja diesen Korinthertext 1:1 auf heute übertragen. Mhm. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ins 21. Jahrhundert, nicht? Und dann sage ich auch, ja, damals sind sie aus Ägypten ausgezogen, sind durch das Rote Meer gezogen, nicht? Wir würden halt sagen, du musst aus der Welt raus, du musst, nicht? Er bringt den Vergleich mit der Taufe, nicht?
Mhm.
Ja, das stimmt, das können wir halt noch genauso sagen. Und dann ziehst du einen Weg, der hinausführt aus dieser Welt in ein himmlisches, gelobtes Land, nicht? Wie man auch hört, diesen Vergleich, nicht? Vom himmlischen Kanaan, das wird ja immer wieder gesagt. Gut, das haben wir mal gut hingekriegt, danke. Wir haben hier noch ein Beispiel, und zwar die Geschichte von David. Hier wird auch nochmal bemüht, inwiefern ist David eine Figur, die Parallelen hat im Neuen Testament. Ja. Da geht es um Psalm 22. Und dann geht es um die Stellen in Jesaja Kapitel 9, 5 und 6, Jesaja Kapitel 11, 1 bis 5. Vielleicht können wir das lesen, das ist interessant. Kannst du lesen bitte, Wicked, Psalm 22, 15 bis 19? Und von dir bitte ich Jeremia 23, 5, von dir Jesaja 9, 5 bis 6 und dann lese ich nochmal Jesaja 11.
Soll ich beginnen?
Bitte.
Also Psalm 22, die Verse 15 bis 19. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand.
Mhm. Jeremia 23, Vers 5.
Mhm.
Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden.
Ja, und dann Jesaja 9, ja.
Genau, Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich, das er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun.
Steht da, gell? Und ich habe dann den Text angegeben in Jesaja Kapitel 11. Es wird ein Schoßling aufgehen vom Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, Geist der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen, rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Land, wird mit dem Stab seines Mundes die Erde schlagen, mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit, Zedek, wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Amunah. Okay. Dann als letzten Text, der uns jetzt für unsere typologischen, ich setze es unter Anführungszeichen, Überlegungen gegeben wird, ist noch Johannes 19. Johannes 19. Und dort habe ich den Vers 24 und da lese ich: Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, das ist die Geschichte mit dem Gewand, sondern darum losen, wes er sein soll, auf das erfüllt würde die Schrift, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt, Bezugnahme auf Psalm 22. Und das taten dann die Kriegsknechte. Gut, wie ist hier Typologie oder was ist das, was wir hier haben? Also ausgehend vom Psalm 22 mal. Das ist ein faszinierender Psalm, nicht? Auf der einen Seite hat man David, der leidet, der sich verfolgt fühlt. Und dann plötzlich wird der Vorhang weggezogen und du siehst über dieses Leid des David noch was ganz anderes.
Genau.
Helft mir.
Ich meine, manchmal nimmt man diese Texte aus dem Alten Testament und sieht sie auch wie eine messianische Prophezeiung. Mhm. Und jemand hat auch mal gezählt und kam da auf über 300 waren es, glaube ich, der letzte Stand. Ja. Und man sieht dann auch, wie sich das im Leben Jesu erfüllt. Und hier aufgrund der Parallele, ich würde es jetzt mal so nennen, sieht man dann auch, okay, dass das Leben des Christus war scheinbar schon, gerade auch wenn David was beschreibt und wir kommen später noch zu Josua was beschreibt, da sieht man Parallelen im Sinne einer Prophezeiung vielleicht.
Ja. Also ich halte das auch für eine Prophezeiung. So, der Vorhang wird weggezogen und plötzlich sieht er in eine andere Realität hinein und das sieht er Christus leiden. Das fängt ja an im Psalm 22 mit dem mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wiederholt ja Jesus wörtlich.
Genau.
Und hier gibt's ein anderes wörtliche Zitat aus dem Psalm 22. Wenn wir dann die Jeremia-Jesaja-Stellen nehmen, das ist ja ungefähr 300 Jahre später. Mhm. Jesaja 300 Jahre später, Jeremia 400 Jahre später. Das ist so in der Mitte ungefähr. Nicht ganz, ja. Was wird denn da gemacht mit den Jeremia 23 Stellen, Jesaja 9, Jesaja 11 Stellen, die wir gelesen haben? Ist das eine typologische Antwort auf Psalm 22 oder was haben wir hier? Ihr seht, ich rüttle da ein bisschen. Ich will, dass wir da ein bisschen...
Also ich glaube, das ist auch Teil der Typologie, dass es ja auch Entsprechungen einfach gibt. Also ich glaube zum einen, wie du gesagt hast, ist es glaube ich Prophetie nicht unbedingt nur in Worten, sondern tatsächlich in Ereignissen. Mhm. Und wir haben hier die Geschichte von David, der eine historische Figur ist, die es tatsächlich gab. Mhm. Und dann haben wir in den Texten, die darauf folgen, haben wir immer wieder Übereinstimmungen. Also der Spross zum Beispiel. David wird hier so genannt und dann Jesus wird auch Spross genannt. Was auch spannend wieder auf Josua bezogen ist, weil wir in Sacharja auch einen Text finden, wo Jeschua Spross genannt wird. Also wo immer wieder so Entsprechungen sind, was sich wie so ein roter Faden von der Zeit damals im Alten Testament hin zum Neuen Testament in der Erfüllung in Christus findet, aber dann auch teilweise auf die Zeit der Endzeit oder auf die Erfüllung auf der neuen Erde dann immer wieder hindeutet.
Ich habe eine Frage. Ich habe gerade Jesaja 11 da vor mir. Mhm. Wenn ich den da habe, es wird eine Route, also das gemeint ist ein Reisig, ein kleines Zweiglein, ja, aufgehen vom Stamm Isais, ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Meint das denn David?
Ja, es ist ja nach David. Da wird die so schon längst verstorben.
Ja, eben. Das heißt also, ich würde das überhaupt nicht in Zusammenhang mit Typologie bringen, sondern das ist eine messianische Weissagung in Jesaja 11. Hm. Die hat sich Wort für Wort erfüllt in Jesus Christus. Jesaja 9, es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Genau das Gleiche. Mhm. Also da ist ja nicht David gemeint. Also ich zögere da ein bisschen so mit dem Begriff Typologie so wild um mich zu schlagen. Ich sage es, wie es ist.
Okay.
Ja, aber es ist jedenfalls so, dass natürlich David selber auch in dem, was er erlebt, vieles an Prophezeiung hat, was sich später auf Jesus hinbezieht. Denn Jesus, ein Stammtitel Jesu ist ja, er ist der Sohn David.
Mhm.
Ja. Er ist der Sohn David. Und von daher ist das natürlich klar, wenn von David die Rede ist, ist Jesus nicht weit. Das ist uns logisch. Und hier eben mitten in der Geschichte Israels, nicht, hast du dann tatsächlich aus David kommend die Weissagungen, die aber auf den Christus, der einige Jahrhunderte später kommt, dann erst gemünzt sind. Und der ist dann tatsächlich der Sohn Davids, so wie er sich ja auch selber bezeichnet. Gut, wir haben hier diese Darstellung. Es gibt da dieser Versuch, ein System zu entwickeln. Ja, es ist ein Versuch, ein System zu entwickeln und zu sagen, okay, es gibt sowas wie eine christologische Phase des Typos, der sich im Antitypos erfüllt, eine ekklesiologische Phase und eine eschatologische Phase. Können wir das mal erklären? Was ist das überhaupt?
Also das eine ist halt, dass wir, wenn wir halt so einen Typus zum Beispiel im Alten Testament jetzt natürlich dann finden, dass wir in Christus eine Erfüllung finden, also dass wir ekklesiologisch ist, dass wir als Gemeinde darin eine Erfüllung finden und das eskatologische ist halt, dass wir in den Endzeitereignissen oder in der Wiederkunft in der neuen Erde dann darin eine Erfüllung finden.
Genau. Das heißt also, das eine könnte man nennen, das wäre streng theologisch, auf Christus bezogen, christozentrisch. Das zweite wäre, kann man sagen, ja, ekklesiologisch im Sinne auch von kirchengeschichtlich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad und eskatologisch auf das Ende bezogen. Gut, machen wir das. Gibt es Christologisches im Israel-Gedanken? Mhm. Helft.
Also gewisse Parallelen, die gezogen werden.
Genau. Als hier wird vorgeschlagen, Matthäus 2, 15.
Genau, ja, das ist ja diese Begebenheit, wo dann auch klar wird, jetzt ist es eine Verfolgung da, sage ich es mal so. Ja. Und dann der Herodes trachtet jetzt danach, dem Kind das Leben zu nehmen. Aber Gott hat eingegriffen und hat sie nach Ägypten geschickt.
Genau.
Und hier nimmt dann Matthäus diesen Text und sagt dann, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und sieht dann für sich hier eine Erfüllung auch, ja. In diesem Ereignis, dass sie dann herausgekommen
sind. Und er zitiert Hosea Kapitel 11 an der Stelle, nicht? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und von wem redet aber Hosea in Kapitel 11?
Vom Volk Israel.
Vom Volk Israel. Also da ist natürlich die Frage, hat der Matthäus hier einfach einen Anklang gefunden oder hat man in Hosea schon Jesus gemeint, der als Kind aus Ägypten zurückkommt? Ist nicht so einfach, oder?
Also ich denke schon, dass in Hosea das, weil es eben ein prophetisches Buch auch ist, dass es tatsächlich Jesus gemeint ist. Weil, ich meine, natürlich, es ist immer halt so die Sache, wenn Gott was Prophetie macht, ja, oder irgendwas aufschreiben lässt, was prophetisch ist, dann könnte man sehr schnell dann rangehen und sagen, naja, also Gott zwingt ja die Menschen. Gott hat ja Herodes dazu gezwungen, die Säuglinge umzubringen, damit die Prophetie erfüllt werden kann. Aber das ist ja kein Zwang, sondern das ist ja, Gott weiß, was passieren wird und deswegen konnte er schon in Hosea das so niederschreiben lassen.
Also hört mal bei Hosea. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalim und räuchern den Bildern. Und ich nahm Ephraim bei seinen Armen und leitete ihn. Aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Hilf mir. Wo ist hier der christozentrische Bezug? Den Matthäus aber herstellt. Mit dem Problem müssen wir ja umgehen. Matthäus sagt dann, damit erfüllt wird, was geschrieben steht beim Propheten. Ich rief ihn aus Ägypten. Also Matthäus stellt den Bezug her. Aber kann ich beim Lesen von Hosea diesen Bezug entdecken? Das ist meine Frage.
Also ich glaube, die Erfüllung auf jeden Fall ist in Christus geschehen. Auch er hat gerüttelt und hat gesagt, kommt, ich bin in diese Welt gekommen, folgt mir nach. Und es ist, alle haben sich quasi fast weggedreht, ja. Also eigentlich ist das, was dort geschrieben steht, definitiv auch in Christus erfüllt, ja.
Aber es ist ja hier der Christus sein soll, der Sohn, der sich abwendet. Das ist ja der Zusammenhang bei Hosea. Das ist ja das, was mich so aufreibt an der ganzen Geschichte und wo ich dann am Ende nur mehr sage, okay, ich muss akzeptieren, was Matthäus sagt, er ist inspiriert, aber verstehen tue ich das nicht. Versteht ihr, was ich meine?
Mhm, natürlich.
Ja.
Aber kann man das nicht auch so...
Es passt nicht.
Kann man es nicht auch so verstehen, ja, dass das Volk Israel, das war ja gar nicht an einem Messias, wie Gott ihn gesandt hat, in seinem Sohn, gar nicht daran interessiert.
Mhm, das stimmt.
Sie waren ja stur und sie wollten
Jesus,
das ja gar
nicht. Gott liebte Israel und rief ihn aus Ägypten. Er hat ihn ja durch das Rote Meer rausgezogen. Aber er hat sich immer wieder von ihm abgewendet. Darauf bezieht sich Hosea.
Ja, und wenn man die Geschichte von der Geburt Jesu betrachtet, wer hat denn auf Jesus gewartet, auf den Messias? Als Herodes die Priester gefragt hat, die wussten ja nicht mal, was wirklich aber zu sagen.
Das muss diesem Beispiel hier entsprechen. Und genau das fehlt uns dann. Denn ich habe dann praktisch in Jesus nicht einen ungehorsamen Israel. Und hier habe ich aber einen ungehorsamen Israel, den Gott bei der Hand nimmt und aus Ägypten nimmt. Das heißt also, ich habe bei Matthäus aus der Inspiration, die ihm durch den Heiligen Geist zu eigen wird, eine Erneuerung des Sinnes des Wortes aus Hosea, den das Wort bei Hosea einfach nicht hat. Und das setzt mich in Erstaunen, versteht ihr?
Mhm.
Das setzt mich total in Erstaunen, weil ich sage, die haben praktisch im ersten Jahrhundert auch Sachen entdeckt und gelesen und der Geist hat es geschehen lassen, dass sie das schreiben dann im Matthäus-Evangelium, nicht? Und wenn du dann schaust im Alten Testament, woher sie es nehmen, das passiert an ein paar Stellen, dann denkst du, auf das wäre ich nicht gekommen.
Naja. Also es ist ja klar, und da gebe ich dir auch recht, rein exegetisch hält das nicht stand. Ja?
Ja.
Weil wenn du den Zusammenhang beachtest bei Hosea, da siehst du jetzt nicht die Parallele zu Jesus Christus in dem Sinne. Und doch sehen wir in gewisser Weise im Laufe der Geschichte, das scheint, als Matthäus das geschrieben hat, ihm dann so aufgefallen zu sein. Ja. Und da bin ich auch ganz bei dir, was die Inspiration dann betrifft.
Ja.
Da sehen sie dann die Parallele und zitieren dann einen Text. Weil das Anliegen von Matthäus ist ja zu zeigen, hier ist die Erfüllung der messianischen Prophezeiung. Das ist der Messias, der Gesalbte. Ja.
Und wenn man dann bedenkt, dass die Pharisäer das dann hören, nicht die Christen, der Matthäus ist ja für die Judenchristen geschrieben.
Ja.
Und dann hören die das und ärgern sich. Weil sie sagen, so ist das doch nicht gemeint. Und dann wird das diskutiert. Das geht los schon, vom ersten Kapitel bei Matthäus geht das los.
Ja, ja.
Nun, die leichtere Frage ist für mich, die ekklesiologische Phase von Israel. Mhm. Da wird Paulus angegeben im Galaterbrief. Das ist ganz einfach zu verstehen. Mhm. Er sagt, wir sind das geistliche Israel.
Mhm. Genau.
Israel wird einfach umgelegt auf die Gemeinde und fertig.
Richtig.
Und eschatologisch ist klar im Buch auf die Offenbarung bezogen, dass Israel, oder denkt auch nur an das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, das wird dann endzeitlich auch alles so genannt und meint dann einfach das Volk Gottes, das Siegreich, das Ganze beendet, nicht? Wie kann man das mit dem Auszug aus Ägypten machen? Wird uns auch, also ekklesiologisch, also auf die Gemeinde bezogen, ist es klar, das macht der Paulus schon, haben wir vorhin gelesen, 1. Korintherbrief. Eschatologisch, wir ziehen aus dem Ägypten dieser Welt hinein ins himmlische Kanaan.
Genau.
Wie ist das christologisch zu verstehen? Das ist die Geschichte auch nochmal mit den Weisen aus dem Morgenland.
Mhm. Ja. Ja. In gewisser Weise auch, dass, wenn es jetzt hier um das Thema Heiligtum geht, dass das Christus quasi hier auf die Erde kommt. Und er kommt ja in den Tempel, aber er ist die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, er zeigt uns auch hier in gewisser Weise den Vater.
Ja. Das stimmt,
Das Heiligtum. Das ist dann auch die Gemeinde, also die Texte, die hier angegeben sind für die Gemeinde. Die Gemeinde ist ja auch der Leib Jesu und damit auch das Heiligtum. Und eschatologisch dann auch,
Beim Heiligtum ist ganz leicht, finde ich.
Mhm.
Du, das hast du vorhin schon gesagt, als wir geredet haben. Beim Heiligtum ist ganz leicht zu sehen, nicht?
Ja.
Dass es auf Christus hinweist sowieso, dass die ganze Gemeinde die Erlösungsgeschichte widerspiegelt, die sich im Heiligtum abspielt.
Ja, auch der eigene Körper, Tempel des Heiligen Geistes.
Und so weiter. Und bis
dann auch in Offenbarung 3 mit den Säulen.
Genau. Und bis hin zum, zum himmlischen Gericht mit der Bundeslade und alles, was in der Offenbarung haben diesbezüglich. Das stimmt, das ist so. Also, das haben wir schon. Wenn man das jetzt auf Josua bezieht, und das ist ja der nächste Gedanke, den wir machen müssen, wo können wir da hier entdecken, dass Josua tatsächlich auch Sachen hat, die man dann typologisch verstehen kann? Und dann müssten wir die Frage stellen, typologisch, wohin, auf wen bezogen, worauf bezogen? Was würdet ihr sagen?
Also in der Lektion war ja der Vergleich zwischen Mose und Josua, ja. Was ich aber nicht unbedingt typologisch sehen würde, sondern ja. Es waren Parallelen. Ja. Josua, der neue Mose, so wie du vorhin gesagt hast, was wäre passiert, wenn er nicht den Fels,
ja.
Dann wäre er wahrscheinlich, ja. Hätte da weitergemacht. Aber ja. Josua war jetzt der neue Mose.
Genau, er war sicher der neue Mose.
Und da sehen wir viele Parallelen. Und das ist schon erstaunlich, dass quasi die Charakterzüge, die Eigenschaften, die Voraussetzungen beide irgendwie auch mitbrachten. Mhm. Mhm. Aber typologisch, denke ich, ist Josua auf jeden Fall auf Jesus hinzudeuten. Was wir am Anfang schon festgestellt haben, was nicht unbedingt sofort einleuchtend ist.
Ja.
Aber gerade diese Verse, dass er die Ruhe ins Land bringen wollte,
ja.
Und dass er das Erbe quasi jetzt in Besitz nehmen wollte, und passt ja total wiederum auf Jesus und auch ja. Das Eschatologische, weil wir quasi, also Gott möchte uns endlich Ruhe geben und möchte uns das Erbe endlich übergeben. Ja.
Und diese Sache, wo dann im Josua-Buch steht, nicht alles, was der Herr versprochen hatte, Mose, das ist durch Josua erfüllt, nicht? Und so wie sozusagen am Ende alle Dinge bis hin zum Reich Gottes erfüllt werden, dadurch, dass sie Jesus übergeben werden. Habe ich schon gesagt, hat es jemand schon gesagt von euch? Ich glaube, ich habe es gehört, dass Josua und Jesus dieselbe Wortwurzel sind. Mhm. Ist schon gesagt worden. Mhm. Ja. Also dieser Jeshua oder Joshua, dass eben Jahwe das Heil bringt und das Heil ist.
Was ich so interessant finde, ist, dass viele Dinge, die Gott mit Mose gemacht hat, wie zum Beispiel mit den Schuhen ausziehen, auf heiligem Land stehen, dass er dann auch das Gleiche mit Josua macht. Ja? Und für mich stellt sich dann die Frage, für wen war das wichtig? War das für Josua wichtig, dass er diese Schritte mit Gott durchläuft? Oder war das für das Volk Israel wichtig, damit sie dann die Bestätigung haben, das ist der auserwählte Mann von Gott? Oder ist es auch ein Sinnbild für das, was in Jesus sich alles erfüllt hat und für die Menschen, die damals mit ihm gelebt haben? Also das finde ich hochspannend, weil das musste ja nicht sein. Josua hat Gott vertraut, ja. Er hat ihn nicht irgendwie erst bekehren müssen. Er musste ihm nicht seine Macht erst demonstrieren.
Es war leichter mit Josua, findest du nicht?
Eigentlich
der Mose
schon.
Hat sich ja lang gewehrt, aber der Josua hat gleich Ja gesagt.
Also wenn man die Geschichte von Mose betrachtet, er ist am Königshof aufgewachsen, dann ist er eine Zeit lang weg gewesen in der Wüste und dann erlebt er diese Dinge mit Gott dort und wird darauf vorbereitet, der Führer des Volkes zu sein. Und Josua hat das ja alles mitgemacht. Mhm. Und trotzdem geht Gott mit ihm sehr ähnlich oder teilweise gleiche Schritte. Mhm. Und da frage ich mich, warum?
Antwort? Habt ihr eine Antwort? Das ist eine gute Frage. Ja.
Also ich fand, und das passt auch ein bisschen dazu, diese gleichen Schritte, diese 40 Jahre Vorbereitung, die Josua jetzt mitgemacht hat, glaube ich, was mit ihm gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war notwendig. Diese zweite Generation musste jetzt ganz anders angepackt werden. Mhm. Da fehlte was in der ersten Generation. Ich glaube, diese Erfahrung, diese Erlebnisse, die brauchte er. Und das sieht man ja auch immer wieder mit den Altären und immer wieder, dass er das dem Volk einschärft, bevor sie ins Land eintreten. Und als sie dann über den Jordan sind, nochmal eingeschärft. Da sieht man, es ist immer wieder wie so ein Denkmal setzen. Mhm. Ich glaube, diese Vorbereitung braucht, und das ist wieder eine Parallele zu Jesus, der auch 40 Tage erstmal in der Wüste war, bevor er seinen Dienst begonnen hat. Mhm. Gut, jetzt könnte man vielleicht einwenden.
Ein Jahr-Tag-Prinzip, habt ihr das gehört?
Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, brauchte Jesus diese Vorbereitung oder war das eher als Lehre für uns? Aber ich denke, dass man auf jeden Fall da eine Parallele, eine Typologie auf jeden Fall aufstellen kann, ja?
Mhm. Parallele, ja. Vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, Agnes. Es ist schon interessant, dieser Frage nachzugehen, und das Stichwort ist zweite Generation. Ja, das heißt, die erste hat es ja noch miterleben dürfen, die zum Beispiel den Durchzug durch das Schilf. Mhm. Jetzt darf diese Generation auch miterleben, so eine Miniatur durch den Jordan.
Ja. Mhm.
Oder eben tatsächlich die Bestätigung für Josua. Und das Interessante ist schon, der Josua hat es dann, ich würde es mal schon sagen, so ein bisschen leichter, weil man merkt jetzt nicht, dass das Volk so rebelliert oder die ganze Zeit murrt oder klagt. Sie haben offensichtlich daraus gelernt. Und sie wollen jetzt auch das Land einnehmen und machen da auch mit. und zeigen auch eine gewisse Treue am Anfang.
Am Anfang, ja.
Naja, die waren ja, die Alten waren dabei beim Durchzug. Die über 40 waren oder über 45, sagen wir, die haben das erlebt.
Die haben das noch miterleben dürfen, ja.
Trotzdem noch hier, danke. Ich glaube ja, weil du sagst, für wen war, ich glaube, es ist für die Nachwelt. Dass wir im Nachhinein verstehen können, dass das eine Entsprechung ist und dass der Josua tatsächlich nach dem Willen Gottes das Werk des Mose vollendet hat. 5. Mose 18 hätte ich gern gehört. 5. Mose 18, Vers 15, 16, 17, bis da die entscheidenden Worte fallen. Nicht von dem Propheten, der kommen wird. Wer ist dran? Bist du da? Du?
Ich kann wieder lesen. Bitte, ja. Also 5. Mose 18, sagst du 15?
Ja.
Ja, also ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, und auf ihn sollst du hören. Und dasselbe kommt dann auch nochmal in Vers 18. Ja, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihre Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde.
Also, es liegt ja auf der Hand, dass man das auf Josua bezieht, nicht? Das ist ganz klar. Aber jetzt ist das eben die Eigenart in der hebräischen Prophetie, die ist so angelegt, dass manchmal so nicht nur ein spezielles Ereignis, also hier die Nachfolge des Mose im Sinne, dass das der Josua ist, angesprochen wird, sondern ein Prinzip angesprochen wird. Nicht? Ist ja interessant, dass im Neuen Testament die Frage gerichtet wird an Johannes den Täufer, Johannes Evangelium Kapitel 1, bist du der Prophet? Was meinen Sie denn da? Bist du der Prophet? Ich glaube, die beziehen sich auf 5. Mose 18. Und es zeigt auch, dass offensichtlich, ja, ist klar, Josua ist der Nachfolger Mose gewesen und er ist auch hier gemeint, aber offensichtlich ist das Prinzip größer als Josua. Und interessant ist, dass Johannes der Täufer sagt, nein, ich bin's nicht. Und bei Jesus entdecken wir aber, auch im Johannesevangelium, er ist es. Jesus sagt, er ist es. Die Pharisäer regen sich auf. Steh, forsch in der Schrift, schau nach. In Galiläa steht kein Prophet da. So diskutieren sie im Johannesevangelium. Also da haben wir schon was Typologisches. Das ist ganz eindeutig an der Stelle. Das ist nicht nur eine Weissagung. Ja? Gut, ich danke euch. Ausblick, da wir am Ende sind, das ist eine schöne Überschrift da am Schluss jetzt, Josua und wir. Inwiefern betrifft diese Geschichte uns heute? Und jetzt rede ich nicht von Typologie, sondern reden wir einfach von geistlichen Parallelen. Wo ist uns Josua ein Vorbild und wo sind wir in der Rolle Josuas? Das könnte man so sagen, nicht?
Also ich finde es halt schön, dass, ob es jetzt Typologien oder Parallelen sind zwischen Mose, Josua und dann Jesus wiederum, dass es auf jeden Fall ein Widerspiegeln ist von bestimmten Eigenschaften, von bestimmten Ereignissen. Und das kann uns dazu anhalten und aufrufen, dass auch wir durch Anschauen verändert werden, dass wir widerspiegeln, was Jesus uns vorgelebt hat und dass wir auch quasi wie so ein Mini-Typus sein könnten, ja, im Sinne für unsere Umgebung, dass die Leute in uns sehen, okay, da sind Charakterzüge, da sind Handlungen, die passen zu Jesus.
Okay, danke. Josuanisches bei uns.
Bei uns. Also ich sehe eher den Josua schon auch als jemanden, der das Volk vor die Entscheidung stellt und immer wieder auch aufruft, sie sollen sich zum Beispiel entscheiden, welchem Gott sie dienen sollen.
Ja, das ist ein schöner Klassiker.
Ja, das ist der Klassiker. Oder auch hier in Kapitel 18 haben wir dann in Vers 3 so eine Aussage, ich lese es mal hier nach der Schlachte, ja, Josua 18, Vers 3, ja, wie lange seid ihr so lässig, dass ihr nicht hineingeht, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, eure Väter gegeben hat? Also nochmal die Erinnerung ist, gehört ja schon euch, ihr müsst es einfach nur einnehmen. Und sie sind lässig. Das kann ja nicht sein, oder?
Ja, die Nachlässigkeit, dass sie den Eroberungsbefehl, den zu diskutieren wir jetzt keine Zeit mehr haben, aber dass sie den nicht gleich voll durchgezogen haben. Nicht? Sie haben das Land grob aufgeteilt, aber mitten unter ihnen waren die heidnischen Zentren nach wie vor lebendig.
Ja. Also für mich als Historiker ist dieses Erinnern an das, wie Gott mit den Menschen umgegangen ist, wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist. Und das Josua-Buch ist ja voll von Erinnert euch daran, wie Gott euch geführt hat. Er lässt Steine aufrichten.
Die ganzen Mahnmale.
Ja, nicht einfach da, weil er jetzt ein Denkmal setzen wollte, weil es so schön ist, weil es ein bisschen dekorativ da gestanden ist, sondern tatsächlich, es hat seine Berechtigung. Wir sollen immer wieder drauf zurückblicken, wie Gott uns geführt hat, wie Gott mit seinem Volk geht. Und das ist für mich so essentiell für das Leben, was wir führen und was wir führen werden, auch für unsere Kinder, dass wir dran, dass wir sagen können, okay, Gott hat mich in der Vergangenheit geführt und wenn es schwierig wird, wird er mich auch in Zukunft führen.
Ja.
Und das ist für mich absolut entscheidend.
Ja. Ich denke, dass die Bibel zu lesen und diese Dinge zu entdecken und wie eins ans andere erinnert und eins das andere erklärt, dass das etwas sehr Abenteuerliches ist. Das ist ein geistiges Abenteuer, zu dem ich auch alle, die uns jetzt zugehört haben, einlade. Das wäre so vielleicht eine kleine Übung für die kommende Woche. Lasst uns doch die Bibel so lesen, dass wir sie in einem großen Überblick kennenlernen und verstehen, wie die Dinge verschieden aufeinander hinweisen, vergleichen, eins vom anderen abhängig ist, die Konzepte erkennen und so weiter. Man kann die Bibel ja so lesen, dass man einen Vers zerlegt und die Bedeutung des Verses versucht zu erfassen. Und man kann auf der anderen Seite auch versuchen, die großen Linien zu sehen, die Gleichartigkeiten, die Vergleiche, die im Wort selber, die Anspielungen, die gegeben werden. Das ist ein großes Abenteuer. Und wir müssen ja unser Bibelstudium immer wieder neu befruchten, damit wir nicht lässig werden, so wie wir es gerade gehört haben, sondern wirklich tatsächlich dieses Wort bei uns tragen und bei uns haben. Guter Vorsatz für die kommende Woche. Liebe Agnesa, magst du mit uns am Ende beten? Mhm. Danke.
Lieber Vater im Himmel, hab du Dank, dass wir dein Wort haben. Hab du Dank, Herr Jesus, dass wir das in Gänze haben, dass wir das Alte und das Neue Testament haben, dass du das Vorrecht uns gibst, dass wir die ganze Erlösungsgeschichte vor uns haben. Herr Jesus, bitte hilf uns, das wertzuschätzen, was wir haben, und hilf uns, dass wir das richtig verstehen, dass wir Dinge nicht überstrapazieren, aber auch nicht vernachlässigen. Herr Jesus, schenk uns offene Augen und hilf uns, das verstehen zu können. Danke, dass du uns leiten, begleiten und führen möchtest. In deinem heiligen Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!